Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Bring back our girls. Das war der Hashtag, das war die Parole, mit denen weltweit 2014 nach der Geiselnahme der Schülerin von Chibok mobilisiert wurde. Auch Michelle Obama machte damals mit. Wer aber waren diese Mädchen, diese jungen Frauen? Was haben sie erlebt, während sie in Gefangenschaft der Terrororganisation Boko Haram waren? Wie sind sie entkommen? Und was haben diese 1118 Tage Geiselhaft, die es für die meisten waren, mit ihnen gemacht? Auf diese Fragen gibt das Buch von Stefan Klein Antwort. Es heißt Boko Haram, Terror und Trauma, die entführten Mädchen von Chibok erzählen. Und ich freue mich sehr, jetzt Stefan Klein hier begrüßen zu können. Journalist, lange Jahre Afrika-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, danach Ihr Chefkorrespondent. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Herr Klein, bevor wir uns dem Erleben der jungen Frauen zuwenden, brauchen wir eine kurze Einführung. Was ist Boko Haram und was bringt Menschen, vor allem im Nordosten Nigerias, dazu, sich dieser grausam erscheinenden Bewegung überhaupt anzuschließen?
Boko Haram ist eine salafistische Terrororganisation, die im Nordosten Nigerias operiert und die das Land in ein Kalifat verwandeln möchte, in dem dann die vermeintlich göttlichen Regeln der Scharia gelten würden. In Boko Haram lehnt alles ab, was aus dem Westen kommt, alles Westliche, alle westlichen Werte. Es hindert sie nicht daran, westliche Errungenschaften durchaus zu nutzen. Laptops, Handys, Autos, Waffen. Aber gleichwohl, alles Westliche wird verteufelt, insbesondere eben westliche Bildung. Boko Haram heißt, westliche Bildung ist verboten. Westliche Bildung ist Sünde. Und das ist eben nicht nur ein Name, es ist auch Programm. Boko Haram geht mit äußerster Gewalt gegen alle Einrichtungen vor, in denen westliche Bildung vermittelt wird. Allein in dem Bundesstaat Borno im Nordosten Nigerias, das ist das Kerngebiet des Konfliktes, hat Boko Haram inzwischen über 1000 Lehrer umgebracht, hat Schüler entführt, Schüler getötet, hat insgesamt 1400 Schulen zerstört, dem Erdboden gleichgemacht, niedergebrannt.
Das sind enorme Zahlen und jetzt zoomen wir sozusagen heran auf drei Opfer vor allem von Boko Haram, drei junge Frauen, die ihnen dann auch wieder entkommen sind. Mit den Frauen haben Sie vor allem gesprochen. Wer sind Sie, aus was für einem Milieu kommen diese drei Frauen?
Diese drei, ursprünglich würde man sagen Mädchen, inzwischen sind es junge Frauen, weil sie ja 3 Jahre Gefangene von Boko Haram waren, gehören einer christlichen Minderheit an. Der Norden Nigerias ist ganz überwiegend muslimisch, aber es gibt kleine Enklaven mit christlicher Minderheit und dazu gehörten auch diese drei jungen Frauen. Die sind in eine Schule, in eine weiterführende Schule, bei uns würde man sagen ein Gymnasium in dem kleinen Ort Chibok gegangen. Die befanden sich gerade in ihrem Abschlussexamen. Also die waren an der Schwelle zur Universitätsreife, als Boko Haram in einer Nacht diesen Ort Chibok überfallen hat. Zunächst mal haben sie, wie sie das überall machen, Läden leer geplündert, Läden niedergebrannt, Marktstände niedergebrannt, haben die Zivilisten vertrieben, die Polizei und die paar Soldaten sind sowieso gleich geflüchtet. Und als sie damit fertig waren, sind sie dann in diese Schule gekommen und haben diese 276 Mädchen entführt.
Und Sie schreiben auch, dass die Mädchen eben nicht geflüchtet sind. Ich zitiere kurz, sie bleiben, wo sie sind, als wären sie festgewurzelt oder von Lähmung befallen. Später wird Masanya, eine der drei Frauen, sagen, vielleicht hätte das Kommando von Boko Haram ja mit einem Fetisch gearbeitet, hätte ihn am Eingang der Schule platziert und sie so daran gehindert, wegzulaufen. Hauptsächlich aber ist es wohl so, dass die Schülerinnen hilflos sind, weil sie in einer vergleichbaren Situation noch nie waren. Ich finde, da klingt etwas durch, was ich mir sehr schwer vorstelle bei Ihrer Arbeit. Sie haben mit diesen drei Frauen gesprochen, die ihre eigenen Erklärungsmuster haben für das, was passiert ist und natürlich auch drei verschiedene Versionen. Und Sie haben versucht, daraus einen Erzählstrang zu machen, in dem sich erstens nichts widerspricht und zweitens, der auch für uns deutsche Leserinnen und Leser gut verständlich ist und wo Sie eben nicht so sehr mit Fetischen operieren, die für die Mädchen durchaus eine Wirkkraft haben können. War das schwierig oder stelle nur ich mir das schwierig vor?
Ja, es war in der Tat schwierig. Es war vor allem sehr viel anders, als ich erwartet hatte. Ich wusste ja, dass ich mit meinen Fragen an all das Schreckliche rühren würde, das die Mädchen durchlitten hatten. Ich hatte damit gerechnet, dass das eine sehr emotionale Angelegenheit werden würde. Dass die Mädchen weinen würden, dass sie schreien würden, dass es vielleicht Wutausbrüche geben würde. Nichts von alledem. Bei unserem ersten Zusammentreffen, da hatten wir uns in ein kleines, verschwiegenes Hotel zurückgezogen, eine Woche lang. Jeden Morgen, wenn ich in ihr Zimmer kam, saßen sie in derselben Formation, aufgereiht, still, scheu, so wie brave Schulmädchen, die auf ihren Lehrer warten. Sie haben alle Fragen, die ich hatte, so gut sie irgend konnten, beantwortet.
Sie haben funktioniert.
Aber sie haben mir einen Blick in ihr Seelenleben, in ihr Inneres nicht gestattet. Ich denke, das hatte was damit zu tun, dass sie ihre Würde und ihre Haltung wahren wollten. Das haben sie durchgezogen bis ganz zum Schluss. Es gab Momente, da waren sie sehr erschöpft, sehr müde. Da schienen sie buchstäblich in sich zusammenzuschrumpfen. Da bekam ich eine Ahnung davon, wie es in ihnen aussah. Aber mehr auch nicht.
Von Anfang an haben die Entführer muslimische und christliche Mädchen unterschieden. Sie haben aus den muslimischen Mädchen zum Teil auch Lehrerinnen gemacht für die christlichen, die jetzt plötzlich Koranunterricht haben sollten und beten sollten und so weiter. Hat diese Organisation es geschafft, da einen Keil zu treiben, nicht nur in diese Solidargemeinschaft der entführten Mädchen, sondern auch in die Bevölkerung des Nordostens Nigerias?
Ein Keil möglicherweise nicht, denn der Norden Nigerias ist überwiegend, also fast ausschließlich muslimisch. Also die Christen im Norden, das ist wirklich eine sehr kleine Minderheit. Wobei man schon, aber Sie haben recht, soweit es die entführten Mädchen betraf, da hat man in der Tat von Anfang an unterschieden. Das ging schon beim Abtransport der Mädchen in den Lastwagen los. Da hat man dann die christlichen Mädchen von den anderen getrennt. Und man hat, wie Sie sagen, dann auch in der Gefangenschaft die muslimischen Mädchen als Zuträgerinnen benutzt, als zum Beispiel die christlichen angefangen haben, heimlich in der Bibel zu lesen. Ein paar von den Mädchen hatten Bibeln eingeschmuggelt.
Dafür war so ein Hijab ganz praktisch, den
man tragen musste. Ja, in der Tat. Und das war ein Trost für sie, dass sie sich mit irgendetwas beschäftigen konnten. Denn das war ja ein ödes, inhaltsleeres Leben. Und dieses heimliche Lesen in der Bibel, das haben dann zum Beispiel die muslimischen Mädchen weitergetragen. Also da war in der Tat ein Keil.
Und einige auch der christlichen Mädchen haben sich dann zur Konversion entschieden, haben auch entschieden, einen ihrer Entführer zu heiraten, sogar in der Minute der Befreiung, als 82 Frauen, 83 eigentlich, ausgetauscht werden sollen gegen Boko Haram-Kämpfer, sagt eine Frau, nein, ich gehe nicht, schöne Grüße an meine Eltern, ich bleibe hier. Wie erklären Sie sich das?
Naja, entschieden würde ich nicht sagen. Die Mädchen sind ganz massiv unter Druck gesetzt worden, Boko Haram-Kämpfer zu heiraten. Und dieser Druck war so massiv, dass manche von den Mädchen sich in ihrer Not dann gar nicht anders zu helfen wussten, als sich mit so einem Mann zusammenzutun. Das ist in der Tat passiert.
Wenn wir jetzt schauen, 82 kamen da frei, an anderen Stellen gelangen Fluchtversuche und so weiter. Es gibt trotzdem noch 112 Mädchen, junge Frauen, von denen jede Nachricht fehlt. Wenn ich Sie jetzt so reden höre, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das alle glühende Anhängerinnen von Boko Haram geworden sind, die da jetzt freiwillig ihr Leben unter den Terroristen fristen. Oder doch? Gehen Sie davon aus? Was kann man da vermuten?
Es ist schwer zu beantworten, aber man muss ja bedenken, inzwischen sind 2000 Tage vergangen. Die Mädchen, die jetzt noch bei Boko Haram sind, die sind sehr lange der Manipulation und der Indoktrination durch Boko Haram, durch die Koranlehrer ausgesetzt gewesen. Und es gibt guten Grund zu der Annahme, dass von denen, die da jetzt noch sind, von den 112, wahrscheinlich die meisten die Seiten gewechselt haben und sich Boko Haram angeschlossen haben, soweit sie überhaupt noch leben. Also von 15 weiß ich sicher, dass sie nicht mehr leben. Wahrscheinlich ist die Zahl derer, die umgekommen sind, deutlich höher. Es könnten 30, 40 sein. Und die anderen, von denen nehme ich an, dass sie, wie gesagt, die Seiten gewechselt haben und wahrscheinlich keine Absicht mehr haben, zurückzukehren. Es hat auch Videos gegeben. Boko Haram hat immer wieder Videos veröffentlicht. Und da gibt es auch eines, wo ein Mädchen klar sagt, also wendet sich direkt an seine Eltern und sagt, ihr müsst euch dem Islam zuwenden, ihr seid in der falschen Religion und ich werde jedenfalls nicht mehr zurückkehren. Da sah man dieses Mädchen mit einer Kalaschnikow im Arm und dem Hijab und da bekam man einen Eindruck davon, was jahrelange Indoktrination mit jungen Menschen macht.
Die Befreiten wurden dann mit großem Trara empfangen, weil es eben diese Bring Back Our Girls Bewegung gegeben hatte, eine große Mobilisierung gegeben hatte. Sie wurden dann also erstmal ärztlich untersucht und so weiter und dann in eine Sonderschule sozusagen gebracht, die eigens für die geflüchteten Boko Haram Opfer eingerichtet wurde, Geflüchteten oder Befreiten. Und da haben sie eine Sonderbehandlung bekommen. War das wohl der richtige Weg? Ist man da richtig mit diesen Traumata umgegangen oder hätte man diese Frauen vielleicht viel eher in ihren Kontext, in ihre Familien zurückgehen lassen müssen?
Das ist in der Tat eine Frage, auf die es auch keine eindeutige Antwort gibt. Für die Regierung war die Befreiung dieser Mädchen, es hat ja einen zweimaligen Austausch gegeben, wo einmal 21 und einmal 82 Mädchen freikamen. Für die Regierung war das ein Riesenerfolg. Die Regierung von Präsident Muhammad Buhari, die hat bis dahin nicht sehr viel zustande gebracht. Und plötzlich hatten sie diesen Erfolg, über 100 Mädchen frei. Man hat sich damit gebrüstet, hat diesen Erfolg gefeiert. Der Präsident hat alle diese Mädchen persönlich empfangen. Und da wurden dann auch Versprechungen abgegeben. Man hat gesagt, man wird sich um diese Mädchen kümmern, man wird ihnen die beste nur mögliche Bildung angedeihen lassen, man wird sich um ihren seelischen Zustand kümmern. Und in diesem Falle wurden Versprechungen nicht nur gegeben, sondern sie wurden auch in der Tat eingehalten. Also diese Mädchen haben unmittelbar nach ihrer Befreiung psychologische Hilfe bekommen. Das geht eigentlich bis heute.
Was viele und andere Boko Haram-Opfer nie bekommen
so
haben.
So ist das es in der Tat. Also normalerweise, wenn eine junge Frau oder ein junger Mann als Gefangener Boko Haram entkommt, dann landen diese Menschen in der Regel in einem Elendslager, wo sich keiner um ihre Verletzungen kümmert, weder um ihre seelischen noch um ihre körperlichen Verletzungen. Die Chibok-Mädchen haben da in gewisser Weise Glück im Unglück gehabt und wenn man so will, von ihrem Promi-Status profitiert.
Gleich wollen wir eben darüber reden, was das nun mit dem politischen Islam zu tun hat, den Frau Schröder für Deutschland beschrieben hat. Gibt es da überhaupt Verbindungspunkte? Ja, es gibt einen, nämlich, dass die Akteure sich als Muslime benennen und auch ihre Einstellung, ihr Handeln mit dem Islam begründen, was natürlich überhaupt nicht ausschließt, dass es da noch jede Menge anderer Gründe gibt. Trotzdem zuerst mal an Sie, Frau Schröder, die Frage, wenn Sie nun diese Berichte hören über Boko Haram, denken Sie dann eben zuerst an dieses Verbindende, diese gemeinsamen Muster, die es vielleicht gibt zwischen dem politischen Islam hier und dieser Ausformung oder denken Sie, nee, also das ist wirklich ein ganz anderes Paar Schuhe?
Ja, es ist nicht ein ganz anderes Paar Schuhe, sondern politischer Islam hat unterschiedliche Strategien, sich durchzusetzen. Also das letztendliche Ziel, eine vermeintlich islamische Ordnung aufzubauen. Und das kann mit legalistischen Methoden passieren, also durch Wahlen oder dadurch, dass man versucht, langsam Normen über Regularien und Gesetze zu implementieren. Das kann aber auch über eine Revolution wie im Iran laufen oder in Form von Milizen. Und Milizen, das Aufkommen von Milizen hat nun unterschiedliche Gründe in unterschiedlichen Teilen der Welt. Das hat in Nigeria einen anderen Hintergrund als beispielsweise auf den Philippinen, wo es die Abu Sayyaf gibt, oder im Irak und in Syrien, wo es also Ursprungsländer von Al-Qaida und IS. Aber es gibt natürlich auch etwas Gemeinsames, ja, und das muss man differenzieren. Also entweder schaut man es an aus der Region heraus, was sind da Versäumnisse, wo sind da die Konflikte, die es überhaupt möglich machen, dass sich solche Gruppen durchsetzen? Oder man sagt, wo ist denn eigentlich das Verbindende zwischen dschihadistischen Akteuren, das heißt Leuten, die der Meinung sind, dass man islamische Ordnung mit Gewalt, mit außerordentlicher Gewalt durchsetzen soll. Und das schließt sich beides nicht aus. Also wie immer ist die Sache komplexer, als man vielleicht denkt.
Das sagen Sie bestimmt auch, Herr Klein, oder? Wie blicken Sie jetzt vor diesem Hintergrund Ihrer Recherchen in Nigeria auf die Beschreibung eines politischen Islam in Deutschland?
Also ich sehe da relativ wenig Parallelen, muss ich sagen. Klar, es geht in beiden Büchern um den Islam, beziehungsweise darum, wie eine Religion für politische Zwecke missbraucht wird. Aber Boko Haram ist doch eine fast ausschließlich nigerianische Erscheinung. Die sehen sich zwar als Teil der großen dschihadistischen Internationalen, man pflegt ja auch Kontakte zu anderen Terrorgruppen, zu Al-Shabaab in Somalia, zu Al-Qaida im Maghreb.
Und ein Teil hat sich dem IS angeschlossen.
Ja, und man ist eng verwoben mit dem IS, beziehungsweise mit dem, was noch vom IS übrig ist. Aber nichtsdestotrotz ist Boko Haram eine nigerianische Erscheinung mit ein paar Ausreißern in die Nachbarländer Tschad, Kamerun und Niger. Ich denke, Einfluss auf die islamistische Szene in Europa hat Boko Haram keine. Auch nicht im Übrigen auf die Migration. Die Nigerianer, die bei uns landen, die übers Mittelmeer gekommen sind, die kommen aus den Städten. Die kommen nicht aus den Elendslagern des Nordostens, wo Boko Haram operiert.
Einfluss hat aber Boko Haram doch auf das Bild der Muslime, zumindest in Nigeria, oder? Was kann man denn da, sollte man da etwas tun, um dieses Bild eben doch vielfältiger zu zeigen, dass es vielfältiger ist, dass viele Muslime in Nigeria, wahrscheinlich die allermeisten, nichts mit denen zu tun haben wollen, dass ja auch der Vermittler, der es geschafft hat, die Frauen frei zu bekommen, ein gläubiger Muslim ist. Müssen wir da in Deutschland vielleicht daran arbeiten, an einer differenzierteren Wahrnehmung?
Also da sind wir dann schon fast im Bereich der Entwicklungspolitik, denn Boko Haram ist eigentlich nur erklärbar durch die sozialen Verwerfungen in dem Land und an den miserablen Möglichkeiten für die jungen Leute in Nigeria. Jedes Jahr drängen 6 Millionen auf den Arbeitsmarkt, der aber nur einen winzigen Bruchteil davon absorbieren kann. Wenn sich die sozialen Verhältnisse in Nigeria entscheidend verändern, dann verändert sich vermutlich auch die Lage im Nordosten.
Und jetzt nehmen wir diesen Satz und ganz kurz an Sie. Wenn sich die sozialen Verhältnisse in Deutschland verändern, würde sich auch etwas am politischen Islam in Deutschland verändern?
Das ist eine große Frage. Das ist nicht so klar. In Deutschland ist ein überwiegender Teil, zumindest derjenigen Muslime, die dschihadistische Aktivitäten befürworten, also ein kleiner Teil des salafistischen Lagers, kommt aus prekären sozialen Verhältnissen. Aber andere nicht. Ja, ich habe jetzt gerade bei mir im Forschungszentrum in dieser Woche Irfan Pezi gehabt, ein ehemaliger Salafist, der auch in der dschihadistischen Szene sehr aktiv war, sogar im Medienbereich sehr führend war. Und der hat erzählt, er ist ganz behütet aufgewachsen, hatte auch keine materiellen Sorgen und war trotzdem dieser Ideologie zugetan. Und er hat gesagt, ich kenne viele, die sind gebildet, die haben studiert, die kommen aus heilen Elternhäusern und trotzdem war diese Ideologie wichtig und war anziehend für sie. Und das, glaube ich, muss man unterscheiden. Es gibt schwierige soziale Verhältnisse, es gibt aber auch eine schwierige Theologie.
Gut, ich glaube, das ist ein Schlusswort, auf das wir uns vielleicht einigen können. Wir müssen jedenfalls hier abbrechen. Besten Dank an Sie, Susanne Schröter, Autorin des Buches Politischer Islam, Stresstest für Deutschland, erschienen beim Gütersloher Verlagshaus. Und besten Dank an Sie, Stefan Klein, Autor des Buches Boko Haram, Terror und Trauma, die entführten Mädchen von Chibok erzählen, erschienen im Verlag Antje Kunstmann.